Der Gegenstandpunkt hat sich für heute Abend vorgenommen, über diese öffentliche Debatte zum Thema Mindestlohn und Managergehältern ein paar Argumente vorzutragen. Wer den Gegenstandpunkt noch nicht kennt, das ist diese Vierteljahreszeitschrift, die man da vorne auf dem Tisch ausliegen sieht. Was diese Debatte selber betrifft, wird seit einigen Wochen in der Republik darüber lamentiert, dass es eine unglaubliche Kluft zwischen niedrigen Löhnen und Managergehältern gibt, die als obszön hoch bezeichnet werden. Und diese Klage wird natürlich nicht geführt von Managern, die ja mit ihrem Salär im zweistelligen Millionenbereich ganz komfortabel durchs Leben kommen. Aber diese Beschwerde, die da vorgetragen wird, wird zunächst jedenfalls auch nicht von Arbeitern erhoben, die mit ihrem bescheidenen Lohn, wie man hört, mittlerweile nicht mal mehr sich, geschweige denn eine Familie, ordentlich ernähren können. Die Beschwerde, die da laut geworden ist, über diese große Kluft zwischen Löhnen und Managergehältern, die ist von Politikern vorgetragen worden, allen voran der Bundespräsident, der Chef der SPD hat sich angeschlossen, Merkel selber auch. Und das ist nun in mehrerer Hinsicht bemerkenswert, weil diese Figuren ja immerhin dieselben waren im Land, die über etliche Jahre niedrige Löhne gefordert haben, Lohnsenkung an allen Fronten betrieben haben, weil das für das deutsche Wachstum gewünscht war. Und es sind dieselben Leute aus den politischen Chefetagen, die die Manager in den großen Betrieben dazu angehalten haben, aus billiger Arbeitskraft gute Betriebsergebnisse zu erzielen, damit insgesamt Wachstum am deutschen Standort vom Fleck kommt. Dieselben Manager also, die genau das getan haben, was ihnen politisch aufgetragen war, aus billiger Arbeitskraft Wachstum zu machen. Genau die ziehen sich jetzt die Schelte zu seitens der politischen Alpha-Tiere, sodass sich fragt, warum tun die das? Warum beschimpfen die das führende Personal deutscher Unternehmen, das aus billigen Löhnen Wachstum geschlagen hat? Andererseits ist ein zweites bemerklich an dieser Debatte: die Beschneidung der Managergehälter, die als so obszön hoch gelten, kommt für die, die die Klage erhoben haben, überhaupt nicht in Frage. Das wäre genauso obszön wie der Höhenflug. Managergehälter zu deckeln, das kommt nicht in die Tüte. Und auf der anderen Seite, bei aller Vorliebe für den Mindestlohn, ob man den wirklich irgendwo als Bremse gegen die Lohnsenkung einziehen kann, das muss ganz genau ausgelotet und geprüft werden, weil die Wirtschaft so viel Gerechtigkeit offenbar gar nicht verträgt, wenn man den politischen Führungsfiguren Glauben schenken darf. Es fragt sich also, was bezweckt eigentlich diese Debatte um Mindestlöhne und Managergehälter, die so recht nicht auf praktische, durchgreifende Maßnahmen aus ist? Das ist die eine Frage, der ich heute Abend nachgehen will. Und die andere Frage wäre die, wo eigentlich diese Kluft herkommt zwischen Löhnen und Managervergütungen. Warum ist es eigentlich so, dass Leute, die 40 Wochenstunden arbeiten, von ihrem Lohn ihre Familie nicht durchbringen können? Und warum verdient ein Ackermann 30 Millionen pro Jahr? Warum ist es so? Die Frage wird dauernd angesprochen in der Debatte, aber nie beantwortet. Das will ich heute Abend tun. Beginnen wir also mal mit dem Mindestlohn und den Managergehältern, so wie sie in der öffentlichen Debatte zunächst angesprochen werden. Aber vor allem Blick auf die Debatte möchte ich zunächst mal über den Mindestlohn selber ein paar Anmerkungen verlieren. Was ist eigentlich in einem Land los, wenn so etwas wie die Forderung nach einem Mindestlohn überhaupt aufkommen kann? Das muss in einem Land passieren, wo die Löhne auf breiter Front heftig sinken. So heftig, dass selbst die Bild-Zeitung mit der Schlagzeile aufwartet von Vollzeitlohn können Millionen Menschen in Deutschland nicht mehr leben, geschweige denn ihre Familien ernähren. Nur dann, wenn wirklich in großem Umfang der normale Verdienst eines arbeitenden Menschen ihn und die Seinen nicht mehr durchs Leben trägt, kann überhaupt so eine Forderung aufkommen. Einen Mindestlohn wünscht man sich. Und dass sie aufkommt, diese Forderung, das ist für sich betrachtet schon ein vernichtendes Urteil über diese soziale Marktwirtschaft. Denn immerhin, wenn man mal so seit dem letzten Weltkrieg rechnet, 60, 70 Jahre sind ins Land gegangen mit einem kapitalistischen Wachstum, das Deutschland zum reichsten Land der EU gemacht hat, wo ein Produktivitätsfortschritt nach dem anderen stattgefunden hat, sodass pro Arbeitsstunde, die abgeliefert wird, immer mehr Reichtum erzeugt wird. Sowas muss ja wohl vorliegen. Die arbeitende Bevölkerung in Deutschland ist eher geschmolzen statt angewachsen. Aber der von ihr produzierte Reichtum ist heftigst gewachsen. Also muss pro Arbeitsstunde mit neuen Technologien in rationalisierten Unternehmen immer mehr Reichtum hergestellt worden sein. Aber gleichzeitig muss auch pro Arbeitsstunde für den, der arbeitet, immer weniger Anteil von diesem Reichtum verfügbar sein. Denn nur dann ergibt sich dieses Ergebnis, dass man von 40 Stunden Löhnen und dem, was man sich dafür kaufen kann, nicht mehr eine Woche überlebt. Diese Lohnsenkung, die da stattgefunden hat, die Wirtschaft wächst, aber die Leute werden nicht reicher, sondern ärmer. Diese Lohnsenkung ist nicht einfach das Ergebnis, vielleicht auch noch ein Zufallsergebnis einer wirtschaftlichen Entwicklung, sondern das ist Programm gewesen und ist immer noch Programm. Löhne deswegen zu senken, weil darüber der Gewinn, der in den Unternehmen gemacht wird, gesteigert wird. Jede Mark, oder heute rechnet man ja anders, jeder Euro weniger Lohn ist bei sonst gleichbleibenden Bedingungen ein Euro mehr Gewinn. Lohnsenkung ist also das strategische Mittel, den Gewinn der Unternehmen und die Masse aller insgesamt produzierten Gewinne, die man bei uns Wachstum nennt, nationales, zu steigern. Dass Betriebe so verfahren, das liegt auf der Hand. Der Lohn schmälert das Betriebsergebnis, je niedriger er ausfällt, umso besser für das betriebliche Ziel, das ist klar. Aber was darüber hinausgehend bemerkenswert ist, diesen Standpunkt haben nicht nur Betriebe durchgesetzt, sondern die haben das durchsetzen können unter Mitwirkung einer Gewerkschaft, in der ja immerhin die organisiert sind oder große Teile von denen, die jetzt von diesen Niedriglöhnen betroffen sind, die Gewerkschaften. Seit es sowas wie einen Arbeitslosensockel in Deutschland gibt, und das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte lang der Fall, steht die Gewerkschaft auf dem Standpunkt Hauptsache Arbeit. Das ist eine ihrer großen berühmten Losungen. Und damit gibt sie bekannt, einen Arbeitsplatz überhaupt zu haben, ist für sie das wichtigere Ziel als das eigentliche Ziel, worauf ein Arbeitsplatzbesitzer angewiesen ist, nämlich Geld aus dem Arbeitsplatz zu erzielen. Wer sagt Hauptsache Arbeit, stellt sich auf den Standpunkt, der Verzicht auf das Geld ist ein geeignetes Mittel, den Arbeitsplatz zu erhalten, den man doch eigentlich nur des Geldes wegen braucht. Und das hat eine Gewerkschaft nicht bloß als Parole auf ihren Spruchbändern stehen, sondern das münzt sie um in ihre praktische Gewerkschaftstätigkeit. Sie schließt Standortverträge ab. Die heißen so, weil sie mit Unternehmungen Verträge aushandelt. Wie viel Verzicht leistet die Belegschaft beim Geld, damit ein Unternehmen nicht mit seiner Abwanderung droht, sagen wir nach Rumänien. Jetzt in dieser heißen Phase, wo Nokia den Standort wechselt, muss man spitze Ohren machen. Der neue Gewerkschaftschef ist mit der Parole durch die Tagesthemen gekommen, Nokia hat den Arbeitern nicht nur die Pistole auf die Brust gesetzt, sondern gleich geschossen. Das hält er für eine Steigerung. Ja, das kommt aus dem Geist einer Gewerkschaft, die sagt, hätten sie zunächst einmal die Pistole nur auf die Brust gesetzt, also gedroht mit einer Standortverlegung, dann hätte eine Gewerkschaft gewusst, was sie anzubieten hat, damit es unterbleibt. Lohnverzicht. So verfahren sie. Lohnverzicht, um einen Betrieb an einem Standort zu erhalten. Und wenn das eine Praxis wird, die um sich greift, dann hat es seine Weiterungen. Kaum ist an einer Stelle, in einem Betrieb oder in einer Branche, auf diese oder ähnliche Weise mit gewerkschaftlicher Mitwirkung eine Lohnsenkung unterschrieben und durchgesetzt, gibt es prompt an der anderen Stelle den nächsten Betrieb oder die nächste Branche, die darauf pocht, jetzt droht ihr ein Konkurrenznachteil, weil sie höhere Lohnkosten hat. Das kostet Arbeitsplätze oder man wechselt den Standort, sodass die Gewerkschaft ein zweites Mal geneigt ist, mit dieser falschen Logik der Lohnsenkung an der nächsten Stelle zuzustimmen. Und das fügt sie ausdrücklich in ihr politisches Handwerkszeug ein. Sie hat da Verträge geschlossen, die heißen Pforzheimer Abkommen. Da haben sie ausgemacht mit Arbeitgebern, dass selbst dort, wo die Gewerkschaft Tarifverträge abgeschlossen hat, jederzeit von diesen Tarifverträgen durch einen Betriebsratsbeschluss mit der Unternehmensleitung nach unten abgewichen werden kann, wenn das betriebliche Wohl, die Gewinnsituation das erfordert. Diese Logik wird eine Abwärtsspirale. Lohnsenkung, die Betriebe wollen, mit gewerkschaftlicher Mitwirkung durchgesetzt, mit dem Argument, so erhält man Arbeitsplätze. Das führt zu einer Spirale, wo die Lohnsenkung an einer Stelle, die an der nächsten Stelle notwendig macht, sodass das Sinken des Lohnes auf immer breiterer Front die Folge ist. Das ist die Lohnsenkungsspirale, wie sie zwischen Betrieben und Gewerkschaften in Gang gesetzt wird. Die andere Abteilung sollte man darüber nicht ganz vergessen, die Politik selber. Die hat diese Art der Lohnsenkung in Deutschland nicht nur seit Jahrzehnten gefordert, sondern die hat eine Lohnsenkung eigener, zweiter Art hinzugefügt. Dass in Deutschland die Lohnnebenkosten gesenkt werden müssen. Dass sozial ist, was Arbeit schafft. Das war der Standpunkt, mit dem die Arbeitskosten gedrückt worden sind. Einfach dadurch, dass der Teil der nicht mehr arbeitenden Lohnempfänger, die arbeitslos gemacht worden sind, auf schmalere Kost gesetzt wird. Dass die Lohnprozente, die da anteilig von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in die Sozialkassen eingeführt werden und in den Bilanzen der Unternehmen als Kosten zu Buche schlagen, dass die niedriger ausfallen müssen, damit die betriebliche Belastung kleiner wird. Das führt dazu, dass mittlerweile ein gestandener Facharbeiter von Daimler-Benz oder BMW, der vielleicht gestern noch seine 2.500 oder 3.000 brutto nach Hause getragen hat, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, nach 12 Monaten, mit 345 Euro Hartz IV auskommen muss. Der sinkt in 12 Monaten auf das Niveau eines Sozialhilfeempfängers. Diese politische Art, die nicht mehr gebrauchten Arbeitnehmer, die arbeitslos gemachten, zu verbilligen, das ist nicht nur eine Verbilligung der Arbeiter, sondern das ist zugleich auch ein Hebel für die weitergehende Verbilligung. Und zwar auch bei denen, die noch in Arbeit sind. Das ist ganz schlicht. Der Blick in den Abgrund ist das Erpressungshebel gegen die, die immer noch in Lohn und Brot stehen und in ihre Lohnsenkungen einwilligen sollen. Das macht Leute gefügig, anzusehen, dass man nach 12 Monaten auf einem Sozialhilfeniveau landen kann. Das macht bereit, Verzichte zu akzeptieren, die andere über einen verhängen. Das hat die Abwärtsspirale beim Lohn, die ich skizziert habe, in Schwung gebracht, so sehr, dass die Unternehmen mittlerweile für viele hunderttausend Menschen im Land Löhne ausschüttet, die liegen unter dem Niveau von Hartz IV. Dass es so ist, das weiß man, seit es eine neue Berufsbezeichnung in Deutschland gibt. Es gibt über 1 Million Leute in Deutschland, die heißen Aufstocker. Das sind Leute, die werden von Unternehmen gleich eingestellt zu einem Tarif, der unter diesem Hartz-IV-Satz liegt. Beispielsweise gehört dazu der große Konkurrent der Gelben Post, PIN, von der Bild-Zeitung und ihren Geldgebern ursprünglich gekauft und aufgebaut als Unternehmen. In diesem Laden, PIN, arbeiten 100% der Belegschaft für 4 Euro und bekommen gleich bei ihrer Vertragsunterzeichnung das Antragsformular, mit dem sie zur Behörde gehen, um die Hartz-IV-Aufstockung zu beantragen. Sowas wird mittlerweile in öffentlichen Talkshows berichtet. Das ist eine Praxis, die in Deutschland immer mehr um sich gegriffen hat und die ein doppeltes Ergebnis gezeitigt hat. Auf der einen Seite, mit diesen billigen Löhnen und der Leistung, die die Arbeiter dafür abliefern, ist wirklich Wachstum zustande gebracht worden. Und die Kehrseite der Medaille, ja, diese Lohnsenkung führt zu dem Ergebnis, dass viele, viele Leute von einem Vollzeitlohn, die ein reguläres Beschäftigungsverhältnis haben, über die volle Zeit, sich nicht mehr ernähren können. So könnte man zunächst meinen, dass für die maßgeblichen, also insbesondere die politischen Sachwalter, alles zum Besten gelaufen ist. Das Wachstum, um das es allen ging, ist ja zustande gekommen. Dennoch kehrt Unzufriedenheit ein, und zwar genau bei den Politikern, die diese Lohnsenkung immer gewollt und gefordert haben. Dieselben Figuren, die den Lohn gar nicht genug gesenkt bekommen konnten, rufen jetzt nach einem Mindestlohn. Warum? Zunächst mal zur Forderung selber, damit man nicht gleich feuchte Augen bekommt. Die Forderung nach einem Mindestlohn halte ich für eine schäbige Sache. Dieser Standort Deutschland ist über die Jahre immer reicher und mächtiger geworden. Und dann mit einem Mindestlohn anzurücken, in dem Leben der Maßstab ist und nicht ein gutes Leben, das ist mir zu schäbig. Das, dass ein Mensch überhaupt existieren kann, das soll ein anständiger Maßstab sein angesichts des Reichtums, der in diesem Land produziert worden ist und sich vermehrt hat über die Jahre. Andererseits, so schäbig dieser Maßstab nach meiner Auffassung ist, so mies ist auch der Grund, aus dem heraus überhaupt die Forderung nach einem Mindestlohn ergeht. Es ist nämlich nicht die Lage der Leute, die von diesem Geld nicht mehr leben können, sondern es ist ein Problem der Staatskasse, das sie mit der Lohnsenkungsspirale hat. Das Problem, das der Staat mit dieser Lohnsenkungsspirale hat, die ihm aus den genannten Gründen sehr recht war, besteht darin, dass die Betriebe den Lohn unter dieses Hartz-IV-Niveau auf breiter Front mittlerweile absenken, sodass der Staat, weil das nun mal seine eigenen Regularien sind, aufstocken muss. Wer den Hartz-IV-Antrag stellt, bekommt einen staatlich finanzierten Zusatz. Und das ist für einen Staat deswegen ärgerlich, weil er zwar mit dem Billiglohn das Gewinnemachen fördern wollte, aber er wollte es nicht aus seiner Kasse bezahlen. Er wollte mit billigen Löhnen das Wachstum der Betriebe voranbringen, weil auch er sich an diesem insgesamt gewachsenen Reichtum über Steuern und andere Maßnahmen bedient für die Staatskasse. Wenn aber dieses Wachstum jetzt so über große Teile zustande kommt, dass der Staat selber zuschießt, dann schöpft er nicht aus gewachsenen Gewinnen, sondern er bezahlt das Wachsen von Gewinnen. Und das ärgert die Figuren in den Führungsetagen. Zumal die Sache, kann man alles bei Anne Will oder so, wenn diese breitbräsigen Figuren auf dem Sofa sitzen, von denen live hören. zumal diese Sache Kreise zieht, die die langsam unruhig machen. Das Paradebeispiel, an dem Sie das vorführen, ist die Konkurrenz der Postbetriebe gewesen, weil ja dort ein Postbetrieb, die Gelbe Post von Zumwinkel, zum ersten Mal einen Mindestlohn eingeführt hat von 9,80 Euro. Ja, der große Konkurrent, diese PIN, die arbeitet auf einem Niveau, wo die Leute unter Hartz-IV-Niveau Lohn beziehen, also aufstocken durch Hartz-IV-Bezüge. Das ist ein erster Kostenpunkt für den Staat. Wenn aber ein solcher Betrieb mit einem so minimalen Lohnniveau jetzt in Konkurrenz tritt zur Gelben Post, dann erzwingt er bei denen aus Konkurrenzgründen einen Arbeitsplatzabbau. Die müssen Kosten sparen. So entstehen also auf einem zweiten Posten, an einer zweiten Front, neue Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslose, die staatlicherseits bezuschusst werden müssen. Sodass eine Spirale in Gang kommt, wo die Bezuschussung des Billiglohns in einem Betrieb dazu führt, dass vermittelt über die Konkurrenz zu normal zahlenden Betrieben die Anzahl der Sozialfälle und damit die Höhe der staatlichen Kosten immer weiter nach oben getrieben wird. Und das kann der Staat nicht gut leiden, weil er, wie gesagt, am wirtschaftlichen Wachstum verdienen und es nicht bezahlen will. Insofern hat die ganze Debatte um den Mindestlohn zwei widersprüchliche Kriterien gleichzeitig, die bedient sein wollen. Auf der einen Seite ist das Interesse an billigen, niedrigen Löhnen vehement vorhanden, weil mit dem Billiglohn das Wachstum der Wirtschaft gut bedient ist. Auf der anderen Seite, je billiger der Lohn, umso höher die Gefahr, dass der Haushalt belastet wird, wenn solche Leute Hartz-IV-Aufstocker werden, weil sie dieses Niveau unterschreiten. Diese beiden Kriterien, die liegen im Widerspruch. Der billige Lohn ist gut fürs Wachstum, aber er ist schlecht, insofern er den staatlichen Haushalt belastet. Und der Mindestlohn ist deswegen ein Versuch der Tendenz der Lohnsenkung im Namen des wirtschaftlichen Wachstums, eine solche Bremse einzubauen, dass der andere Gesichtspunkt, der Haushalt des Staates darf nicht über Gebühr belastet werden, gleichzeitig mitbedient wird. Und insofern ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass es innerhalb der politischen Klasse einen Streit gibt über den Mindestlohn. Es gibt Leute, die befürworten ihn, es gibt andere, die sind gegen ihn. Das erklärt sich aus diesem Widerspruch. Die einen schlagen sich mehr auf die Seite, die Verarmung bremsen, das ist gut, das schont den Staatshaushalt, da haben wir nicht zu viele Leute zu bedienen mit Hartz-IV-Aufstockung. Andererseits, das Bremsen der Armut ist schlecht, weil die Löhne in der Wirtschaft am weiteren Sinken gehindert werden. Das sind die beiden sich widersprechenden Gesichtspunkte und daraus erklärt sich auch dieses kunterbunte Bild und Durcheinander, das es zum Mindestlohn in der Öffentlichkeit gibt. Wie hoch ist eigentlich ein Mindestlohn? Das kommt ganz darauf an, in welche Windrichtung man fragt. Fragt man in Richtung Sachverständigen, dann sagt der Rürup, dieser Regierungsberater, 4,50 Euro, das ist ein guter Mindestlohn. Fragt man Oskar Lafontaine, sagt er bis auf die zweite Stelle hinter dem Komma 8,44 Euro. Das ist das Maß der Gerechtigkeit. Warum ist es dort? Weil in Frankreich auch 8,44 Euro gezahlt werden. Und wenn man bei Zumwinkel bei der Post nachfragt, ist 9,80 Euro der richtige Lohn. Was man daran sehen kann, ist, diese Quantensprünge, die sind offenbar nicht daher gekommen, dass jemand nachgerechnet hat, was braucht eigentlich der Mensch, der Miete, Strom, Gas, Wasser und Heizung bezahlen muss und sich außerdem auch noch ein bisschen ernähren möchte und ein gepflegtes Bier zum Abendbrot trinkt. Ja, daraus würden sich solche Quantensprünge nicht erklären. Der Brotkorb und die Mieteinnahmen, Mietkosten, die dürften so in etwa einen identischen Durchschnitt ergeben. Die Quantensprünge kommen daher, dass solche Leute mit Blick auf die jeweilige Wirtschaft und ihre Branche die Gewinnlage im Auge haben, die nicht unter die Räder kommen darf. Hinter diesem maßgeblichen Gesichtspunkt hat der ganz andere zurückzustehen, was soll ein Mensch auf die Hand bekommen, damit er sich gescheit ernähren und kleiden kann. Und deswegen ist es konsequent, dass sich in diesem kunterbunten Bild der unterschiedlich hohen Mindestlöhne auch der Standpunkt findet, einen flächendeckenden Mindestlohn, der einfach über die ganze Wirtschaft gilt, den will man ohnehin nicht, sondern einen branchenspezifischen. Für einen Mensch, der arbeitet und Miete zahlt, ist es völlig egal, ob der in einem Chemieunternehmen oder in der Gastronomie tätig ist. Er zahlt dieselbe Miete, er hat denselben Brotpreis auf den Tisch zu legen. Da wäre branchenspezifisch überhaupt kein Gesichtspunkt, weil der einzig maßgebliche wäre, wie hoch ist der Bedarf und das Bedürfnis. Dass branchenspezifisch überhaupt ein leitender Gesichtspunkt wird, das kommt daher, dass an der Gewinnlage des Gaststättengewerbes, der chemischen Industrie, der Postbetriebe und so weiter Maß genommen wird, um einen Mindestlohn zu destillieren, der deren Gewinn nicht angreift. Was also unter dem Strich praktisch herauskommt, ist, dass mit der Debatte um diesen Mindestlohn einerseits zwei staatliche Gesichtspunkte bedacht werden, nämlich wie man das Wachstum der Wirtschaft und die Schonung der Haushaltskasse des Staates unter einen Hut bringt. Und ansonsten ist das vehemente Pochen darauf, dass doch ein Vollzeitarbeitsplatz einen Menschen auch ernähren können muss, mehr ein Zugeständnis an das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen, dass es doch auch um sie geht, weil man an sie denkt, aber viel weniger ein praktischer Beitrag, der ihnen ein echtes Geld in die Kasse spült. 4,50 €. Wer soll davon leben?